Euren Lieblingspodcast Revolution und Ferien gibt's jetzt nicht nur hier, wo ihr ihn gerade hört, sondern bald auch live.
Wir machen nämlich eine Live-Folge und zwar am 28. Juni und ihr könnt dabei sein.
Wenn ihr rund um Berlin oder sogar in Berlin lebt und Zeit habt an dem Tag, was genau da passiert und wie ihr euch anmelden könnt, erfahrt ihr später im Podcast oder auch in den Sendungsnotizen.
Und natürlich wie immer auch auf unserem Insta-Kanal.
Und jetzt geht's aber los.
Let's go.
Revolution und Ferien, euer neuer Lieblingspodcast mit Josefina Prako und Mareike Kaiser.
Was wäre, wenn? Josie, die Frage stellst du dir ja gerade, zum Beispiel auf deinem Instagram-Account. Warum eigentlich?
Ich stelle mir die Frage eigentlich, also in gewisser Weise ist es, glaube ich, eine Frage, die mir oft gestellt wird. Ich kriege nämlich regelmäßig die Frage von Leuten in meiner Arbeit, ja, wie geht denn Diskriminierungskritik? Und Leute wollen so 10 einfache und allgemeingültige Steps von mir haben. Und das geht natürlich eigentlich nicht. Es gibt keine allgemeingültigen Steps. Und dann dachte ich mir, ey, das wäre doch vielleicht ein gutes Instagram-Format, das auch mir Spaß machen könnte, um einfach so aufzuzeigen, was Leute machen können, um gegen Diskriminierung vorzugehen. Hängt einfach total davon ab, was so deren persönliche Ressourcen sind und natürlich auch, welche soziale Position sie haben. Und genau, jetzt gibt es das Instagram-Format von mir. Was wäre, wenn?
Ich liebe die Idee. Also ich liebe ja sowieso eigentlich alle deine Ideen. Und die liebe ich aber ganz besonders, weil ich finde das so gut. Und ich glaube, da gleicht sich auch so ein bisschen. Also wir haben ja auch viele Themen, die wir beide irgendwie auf verschiedene Arten und Weisen beackern oder die sich so überkreuzen. Und ich finde das so wichtig, eben nicht immer so stehen zu bleiben beim Jammern. Und damit will ich Jammern überhaupt gar nicht irgendwie negativ beschreiben. Im Gegenteil, ich glaube, es ist auch total wichtig, viel zu jammern, weil dadurch ja auch eine Kraft entstehen kann, aber gleichzeitig auch immer so zu gucken, wohin kann das denn eigentlich gehen? Also auch so ein bisschen so ein Ziel, oder es klingt jetzt so, als wenn es so ein Ziel gäbe, aber das auch so ein bisschen so fühlbar zu machen, wie eine Gesellschaft zum Beispiel ohne Diskriminierung aussehen könnte. Ich habe letztens eine Lesung gehabt mit Rebecca Maskos aus unserem Buch Bist du behindert oder was? Große Empfehlung an dieser Stelle, kommt auch in die Sendungsnotizen. Und da hat Rebecca mich auf was gebracht, was ich schon fast vergessen hatte. In meinem allerersten Buch, Alles inklusive, das vor Jahrhunderten gefühlt, also in echt 2016 erschienen ist, habe ich in dem letzten Kapitel so eine Utopie, habe ich es damals genannt, aufgeschrieben. Also so eine Utopie einer inklusiven Gesellschaft. Heute bin ich ein bisschen weiter. Ich würde es nicht mehr Utopie nennen, sondern Vision, weil in Utopie steckt ja immer sowas so, als wäre es unmöglich. Ich bin mir aber sicher, das ist halt nicht unmöglich. Deswegen sage ich eher Vision und hatte damals aufgeschrieben, so wie ich mir die Welt wünschen würde in 2035. Und bei dieser Lesung mit Rebecca ist mir dann so aufgefallen, ach du Scheiße, wir haben jetzt 2025 und wir sind von dieser Vision, die ich damals aufgeschrieben habe, von 2035, was in 10 Jahren ist, noch mal weiter eigentlich entfernt als 2016, als ich es aufgeschrieben habe.
Das ist krass.
Ja, und gleichzeitig aber eben, also da in dem Moment dachte ich dann auch so, ja, aber auch wie gut irgendwie, dass ich das schon mal aufgeschrieben habe, weil das dann ja auch so ein Ding ist, da kann man mal gucken, wie hat sich das jetzt eigentlich weiterentwickelt. Also es sind ja so ungefähr so 10 Jahresteps und ja, in diesem Fall, es hat sich halt nicht gut weiterentwickelt, aber trotzdem finde ich immer noch, dass da eben auch, also neben dem Jammern, in dem Kraft steckt, eben auch ganz viel Kraft steckt, dafür weiterzuarbeiten und weiter zu kämpfen und einfach so zu überlegen, wie könnte es noch sein? Und du hast ja bisher zwei Themen so ein bisschen bearbeitet. Und vielleicht kannst du den HörerInnen, die das jetzt noch nicht gesehen haben, aber gleich draufklicken, mal erklären, wie du da überhaupt drauf gekommen bist, auf diese zwei Themen. Und dann kannst du auch gerne noch, oder nee, danach reden wir darüber, was ich mir wünsche von dir.
Also genau, ich habe als ersten Post gemacht einen zu Blair Waldorf. Das ist eine der Hauptfiguren aus Gossip Girl. Ich beziehe mich in diesem Fall, das muss ich an dieser Stelle kurz sagen, auf die erste Version, weil Gossip Girl ist ja nochmal neu aufgelegt worden und der Cast ist deutlich diverser beim zweiten Mal, aber ich habe es nicht geguckt. Und ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich, wenn Blair Waldorf, also diese Hauptfigur, die sehr, sehr reich ist, die auf eine Eliteschule geht, die weiß ist, die heterosexuell ist, die cisgeschlechtlich ist, die normschön ist. Was wäre eigentlich, wenn die klassismuskritisch wäre? Und ich habe das einfach mal so ein bisschen durchgespielt und habe quasi darüber nachgedacht, was würde das eigentlich bedeuten, wenn sie als Erbin eines Modeimperiums, wenn sie dieses Modeimperium zum Beispiel übernehmen würde und dann überlegt, ja, wie kann ich eigentlich gucken, dass Leute hier gut durch den Tag kommen? Und da habe ich so ein paar unterschiedliche Aspekte überlegt. Zum Beispiel, dass sie schaut, dass Leute fair bezahlt werden. Zum Thema fair bezahlen wollen wir eh noch mal reden. Mhm. Aber genau darüber so ein bisschen, dass es zum Beispiel Kinderbetreuung gibt. Das ist ja in den USA, also auch so Sachen wie Krankenversicherung könnten da relevant sein. Aber natürlich auch Fragen so rund um Umverteilung insgesamt, ne? Und der zweite Post, den ich gemacht habe, der war tatsächlich schon auf den Wunsch von einer Person hin, weil ich bei den Posts auch immer frage, gibt es Serienfiguren, die ihr cool finden würde, dass ich sie mal durchspiele und auch mit Blick auf eine bestimmte Form von Diskriminierung. Und der zweite war zu Miranda Hobbs aus Sex and the City. Und ich finde das ganz cool, weil ich tatsächlich angefangen habe, Sex and the City nochmal neu zu gucken. Ich will da jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber was ich bei Miranda Hobbs ganz interessant finde, so im Nachhinein betrachtet, die hat super viele Outfits, die so sehr queer-coded sind. Das fand ich super interesting, vor allem, weil jetzt im Spin-off sie ja tatsächlich auch eine nicht-binäre Person gedatet hat. Mhm. Ich weiß gar nicht, hast du den Spin-off geguckt? Ich muss kurz nachfragen.
Ja.
Okay. Mhm. Du weißt also, wovon ich rede.
Ja. Genau. Und ich, aber und also, du hattest das ja auch, glaube ich, in einem Post geschrieben mit dem Queer-Coded. Und ich glaube, ich habe so verstanden, was du damit meinst. Aber vielleicht kannst du es nochmal so beschreiben. Also was ist Queer-Coded für ja, Leute, die sich das jetzt auch nicht vorstellen können?
Naja, sie hat Outfits, die... Oh, das ist eine gute Frage. Ich muss kurz gucken, ob ich gute Worte dafür finde. Das finde ich nämlich gar nicht so einfach. Also was ich damit meine, ist, dass sie auf eine Art und Weise gestylt ist in der Serie, die zumindest Interpretationsspielraum zulässt, um sich zu fragen, ob sie vielleicht queer ist, ob sie vielleicht lesbisch ist, weil es ja schon oft auch, ich habe gerade keinen guten Begriff dafür, wie würdest du das nennen, wenn es so Style-Einflüsse aus bestimmten Communities gibt?
Keine Ahnung, was für eine Community?
Na, zum Beispiel, wenn du queer bist und du bist irgendwie aus New York oder so, dann hast du vielleicht so bestimmte Gruppen, die, mit denen du oft abhängst und dann hast du halt so einen bestimmten Style. Das hast du ja zum Beispiel auch bei Musikrichtungen oder so, wenn jetzt, keine Ahnung, so Swifties oder so auf ein Konzert gehen und die so einen gemeinsamen Style irgendwie teilen.
Ja, also deswegen hatte ich dich jetzt auch nochmal so gefragt, weil ich habe, seitdem ich das eben in deinem Post gelesen habe, da auch so drüber nachgedacht und irgendwie auf eine Art weiß ich voll, was du meinst. Mhm. Und gleichzeitig musste ich da dann aber auch nochmal drüber nachdenken, weil ich zum Beispiel das jetzt gerade auch gesehen hat bei Gigolo Tears, beziehungsweise bei Chris von Gigolo Tears, eine Band, die ich total gerne mag. Und Chris ist auch nicht binär und hat gerade, oh, jetzt struggle ich mit den Begriffen. Wie heißt das nochmal, wenn man sich die Brüste abnehmen lässt?
Mastektomie.
Mastektomie, ne? Genau.
Mastektomie.
Machen lassen und berichtet deswegen so auf dem Instagram-Account auch so ein bisschen eben über das neue Körpergefühl und so und hatte jetzt aber gerade ein Video gepostet aus einer Zeit, wo die Brüste noch dran waren und Chris auch so sehr geschminkt war und irgendwie so, ja, also auch das, ich sag jetzt mal so weiblicher aussah als jetzt. Okay.
Also.
Genau. Mhm. Und dann hatte Chris aber eben dazu geschrieben, nur so für alle Leute, die das jetzt gerade bei mir begleiten, damals war ich genauso nicht binär, wie ich es jetzt bin. So, das ist unabhängig auch von irgendwelchen Looks. Und das finde ich so total interessant, so dieses Spannungsfeld zwischen, es gibt da irgendwas, wo, wie du es jetzt beschrieben hast, queer-coded, wo man das vielleicht dran ablesen kann, vielleicht aber eben auch nicht. Und gleichzeitig kann ja auch jede Person, wenn es jetzt zum Beispiel um Nicht-Binarität geht, nicht binär sein und gleichzeitig die höchsten High Heels und die krassesten Gelnägel und Make-up und all diese Dinge tragen und ist genauso nicht binär wie jede andere Person auch. Und das finde ich total interessant und manchmal macht mir das in meinem Gehirn so, meine Synapsen knacksen da manchmal.
Voll. Ich glaube, das, worum es ja so ein bisschen auch geht, ist, und ich meine, das können wir mit Formen auch mit Blick auf so, ich glaube, ganz unterschiedliche Sachen uns anschauen, dass es schon so bestimmte Codes gibt in Bezug auf Kleidung. Also der Begriff Dresscode ist eigentlich, finde ich auch interessant, weil zum Beispiel, also ich versuche das mal aus so einer ganz persönlichen Geschichte und leider wird es jetzt direkt für das ein bisschen düster, aber ich musste gerade zum Beispiel daran denken, dass das ja auch eine Sicherheitsfrage für mich zum Beispiel sein kann, ob ich irgendwo, wenn ich irgendwo in Brandenburg unterwegs bin, dass ich so bestimmte Symbole wahrnehme und die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Beispiel Nazis sind oder so oder Neonazis sind, ist halt dann höher. Also ich glaube, dass es so bestimmte Codes gibt und natürlich tragen auch Leute diese Codes zum Beispiel, ohne dazu irgendeinen tieferen Bezug zu haben. Und deswegen, glaube ich, ist der Begriff Code vielleicht auch gar nicht total schlecht, weil nämlich deutlich wird daran, dass es nicht unbedingt darum geht, ja, das ist in jedem Fall so, aber es ist halt ein Code, den eine Person trägt, der auf bestimmte Sachen hinweisen könnte, theoretisch. Mhm.
So, und im Fall von Miranda kannst du jetzt ein Dress mal sagen, weil vielleicht, ich denke jetzt gerade auch schon so, du machst ja immer so schöne Collagen zu den einzelnen Folgen und eventuell werden wir da ja ein Dress von Miranda sehen, könnte ich mir jetzt ganz gut vorstellen. Gibt es irgendeinen, der dir so im Kopf geblieben ist?
Ja, ich habe tatsächlich einen ausgewählt für die erste Slide sogar, nämlich da hat sie so eine, ist keine Bomberjacke, aber sie hat eine, wie heißen die nochmal, so eine Daunenjacke an. Mhm. Und eine...
So Oversize auch, ne?
Ja, genau. Oversize, ein Cappy in dunkelblau und eine dunkelblaue Latzhose, eine Jeans-Latzhose, alles so ein bisschen Oversize. Und wer sich so Sex and the City anguckt, die haben ja sehr viele so High-Fem-Looks eigentlich. Also so Looks, die halt sehr weiblich kodiert sind, da sind wir wieder. Mhm. Und da bricht Miranda immer mal aus, das finde ich ganz interessant. Und sie hat auch noch so einen anderen Look, an den ich mich dann erinnert habe, weil ich ihn einfach auch nochmal gesehen habe. Da läuft sie so durch den Park und hat so ein Hoodie an, irgendwie so eine sportliche Wettergeschichte oder so in so Türkis. Und dann hat sie quasi einen von diesen Fischerhüten auf die Kapuze von diesem Hoodie gesetzt. Das sieht so total funny aus eigentlich.
Ich glaube, dass ich mich sogar daran irgendwie erinnere. Mhm. Ja, ja.
Und sie hat ganz viele solcher Looks, das ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen. Mhm. Oder es gibt auch noch einen, da hat sie einen Anzug an. Und das ist schon so, hat schon so maskuline Anleihen.
So Daddy.
Also, ja, so ein bisschen Daddy.
Ja.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall jetzt noch mal richtig mehr Lust, auch Sex and the City wieder zu gucken und vor allem so auf diese Looks zu gucken. Ich finde, es macht richtig, richtig Spaß, da mit diesem anderen Auge irgendwie so drauf zu schauen.
Und aber genau, vielleicht ganz kurz, um das kurz abzurunden. Genau, und das habe ich mit Miranda Hobbs im Grunde auch gemacht und sie ist eben Anwältin und ich habe mich gefragt, wie würde sie eigentlich arbeiten als intersektional-feministische Anwältin?
Und wenn du diese Was-wäre-wenn-Sachen so durchspielst oder wenn wir jetzt mal das so als Gesetz annehmen würden, also sagen würden, so wie du dir das jetzt so vorgestellt hast, so sind die auch wirklich, glaubst du, dass diese Serien genauso viel und mainstreamig geschaut werden würden?
Inzwischen schon. Doch, ich glaube inzwischen schon. Und das Interessante ist, dass der Spin-off zum Beispiel von Sex and the City, da hat sie ja schon so Momente, wo sie in so eine Richtung geht. Ne? Also ich glaube, sie ist, bei Sex and the City ist sie, meine ich, noch Wirtschaftsanwältin. Und sie wechselt ja dann bei dem Spin-off und fängt an, so Menschenrechts-Sachen zu machen. Also ich glaube, dass es diese Anleihen teilweise schon gibt. Und ich glaube auch einfach, ehrlich gesagt, dass so das Publikum sich natürlich auch verändert hat. Und es gibt ja auch einfach immer mehr Serien, die solche Momente aufgreifen. Von daher, doch, ich glaube inzwischen schon.
Okay, und wie sieht's jetzt aus mit Heidi Klum?
Genau, das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Mareike versucht mich zu zwingen, Heidi Klum durchzuspielen in Bezug auf Fettfeindlichkeit. Und ich finde das interesting, weil mein erster Kritikpunkt war natürlich, dass ich ausschließlich Serienfiguren mir angucke.
Genau, woraufhin ich gesagt habe, ist sie ja auf eine Art, weil sie bei Kaulitz und Kaulitz ja vorkommt. Und es ist ja so, na gut, es ist halt so Reality. Nein, ich verstehe das schon, dass es was anderes ist. Aber wie gesagt, seitdem du das gepostet hast, denke ich die ganze Zeit, oh mein Gott, wie wäre die Welt und wie wäre Heidi Klum und wie wäre Germany's Next Topmodel und würde es überhaupt noch geben, wenn Heidi Klum sich gegen Fettfeindlichkeit einsetzen würde? Weil das ist auch wieder so ein Ding, wo das mit meinen Synapsen dann, also die wollen dann immer da weitergehen und denken sich so, boah, krass, wie wäre das?
Ich fände es voll spannend. Also ich habe darüber natürlich ein bisschen nachgedacht, weil ich glaube, das, was ich daran interessant finden würde, ist, der erste Gedanke, den ich bei Heidi Klum immer habe, weil ich es wirklich einfach abgefahren finde, Heidi Klum hat schwarze Kinder. Ich finde das total krass. Ich weiß gar nicht, ob Leuten das immer so klar ist. Also ich glaube, dass Leute das theoretisch wissen, aber sich das so wirklich vor Augen zu halten, Heidi Klum hat schwarze Kinder, was ich echt krass finde, weil sie wirkt auf mich nicht wie ein Elternteil, das sich zu Hause hingesetzt hat und irgendwie Farbe bekennen oder was weiß ich was gelesen hat. Mhm. Und ich glaube, ich würde das in meiner Analyse wahrscheinlich miteinander verbinden. Wir haben ja letztes Mal in der einen Folge schon so ein bisschen gesprochen über Fettfeindlichkeit und auch die Verbindung zu antischwarzem Rassismus, oder der eigentliche Begriff, der vielleicht noch so ein bisschen weiter gefasst ist, wäre Anti-Blackness. Und ich glaube, ich fände das voll interessant, wenn sie dahin kommen würde. Also wenn sie anfangen würde, sich so in ihrer Sendung mit Fettfeindlichkeit auseinanderzusetzen. Und
sie würde jetzt wahrscheinlich sagen, hat sie ja schon ein bisschen getan, weil sie ja vor, weiß ich nicht, wann sie damit angefangen hat, ja die Diversity-Flagge ausgepackt hat. Vermutlich würde sie das antworten.
Genau, aber die Frage ist ja, also ich glaube, das sind halt zwei unterschiedliche Sachen, ne? Du kannst natürlich sagen, ja, ich lade alle möglichen Leute ein und wir sind so divers und so bunt, in Anführungszeichen, sowas. Aber sich wirklich damit auseinanderzusetzen, glaube ich, wäre nochmal was anderes. Und ich glaube, das könnte tatsächlich auch interesting sein, nämlich, dass sie dann sagt, okay, also vielleicht käme sie auch dahin, dass sie so merkt, ey, die Körperbilder, krass, wir sind ja wieder irgendwie zurück in den 90ern, auf einmal werden wieder alle total dünn. Vielleicht sagt sie dann sowas wie, ey, wir waren doch schon woanders, was ist denn jetzt los? Natürlich werden wir weiterhin Leute casten, die zum Beispiel auch von Fettfeindlichkeit betroffen sind oder eben auch in dieses sogenannte Curvy-Segment reinpassen. Und vielleicht würde sie sich aber auch in der Serie damit beschäftigen. Das fände ich eigentlich ganz cool. Also wenn sie so über Castings auch spricht und wer wird eigentlich warum gecastet und an wen wird eigentlich gedacht, so als Zielgruppe und so, das fände ich voll interessant. Und ich fände es cool, wenn sie dann dahin kommen würde, eben weil sie schwarze Kinder hat, auch nochmal so Anti-Blackness zu reflektieren. Und dann liest sie auch Fearing the Black Body von Sabrina Strings.
Ja, ich traue ihr das tatsächlich zu. Also keine Ahnung, was jetzt auf ihrem Nachttisch liegt als Buch und so. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bildungsarbeit, die sie selbst gemacht hat, jetzt unbedingt so Bücher lesen ist. Aber also bei mir ist ja so, also ich mag sie ja auf eine Art. Und das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich so die Anfänge von Germany's Next Topmodel nicht gesehen habe. Das hat mich damals noch überhaupt gar nicht interessiert. Mich interessiert es tatsächlich jetzt erst so seit ein paar Jahren. Deswegen, also ich merke das immer so, wenn ich das sage, dass ich sie auf eine Art mag und dann Leute so super krass reagieren, sind das halt immer Leute, die früher Germany's Next Topmodel geguckt haben und jetzt aber schon länger nicht mehr rein. Und ich glaube, da hat sich schon einiges verändert. Und sie sich halt auch. Also ich sehe da auf jeden Fall so einen Lernweg. Aber weißt du, was ich gerade dachte? Wie cool wäre das denn, wenn wir die mal interviewen könnten zu diesen Themen? Vielleicht hört sie das ja jetzt und kommt mal in den Podcast und dann können wir mal darüber reden. Okay, du möchtest Heidi Klum nicht als Gästin haben.
Ich möchte Heidi Klum nicht als Gästin haben. Ich finde die so nervig. Und ich muss sagen, also genau, ich gehöre zu der Generation, die quasi schon 2006, glaube ich, kam die erste Staffel raus. Das war das Jahr, in dem ich Abi gemacht habe. Das heißt, ich saß vor dem Fernseher und habe mir das halt reingezogen. Und ich muss aber sagen, ich hatte mich auf Germany's Next Topmodel so gefreut, weil bei mir war es so, dass ich inspiriert war von Tyra Banks. Das heißt, ich habe mir vorher schon ganz kompliziert versucht, im Internet America's Next Topmodel anzugucken. Und bei America's Next Topmodel gab es eigentlich immer schon Leute, die, also immer schon auch Plus-Size-Models oder zumindest, soweit ich mich erinnern kann, in echt vielen Staffeln. Das war ziemlich normal. Und für mich war Tyra Banks halt quasi eine Göttin, die auf Erden wandelte, weil sie für mich einfach, sie hat in irgendeinem Film mal Barbie gespielt, weiß ich noch, eine schwarze Barbie, und ich war einfach deeply in love. Und dann habe ich halt Germany's Next Topmodel geguckt und es war irgendwie
düdüm.
Es war irgendwie ein trauriges Erwachen, ehrlich gesagt. Und ich muss aber dazu sagen, auch in den Jahren, ich meine, es gab ja immer mal schwarze Models, ich weiß noch, als Sarah Nuru zum Beispiel gewählt wurde, das war, glaube ich, 2009. Ich glaube, es war die dritte Staffel, wenn mich nicht alles täuscht. Und da habe ich es tatsächlich richtig gerne geguckt, weil ich natürlich dachte, krass, eine schwarze Deutsche, die das gewinnt, total abgefahren. Aber ich muss sagen, also auch so im Nachhinein habe ich immer mal wieder mitbekommen, dass es einfach super viele Sachen gab, wo das schon auch echt einfach mega rassistisch war. Also nicht, dass mir das vorher nicht bewusst geworden wäre, aber es war einfach nochmal auch echt krass.
Was ich mich dann auch immer frage, während ich mich das frage, wie das wäre, wenn Heidi Klum bla bla bla, würde es dann überhaupt sowas wie Germany's Next Topmodel noch geben, frage ich mich. Weil am Ende, wenn man jetzt so wirklich utopisch oder visionär denkt und wir uns irgendwie vorstellen, wir würden Körper nicht aufgrund irgendwelcher Schönheitsmerkmale bewerten, am Ende würde ja auch eine Überwindung des Kapitalismus stehen, auf jeden Fall in meiner Vision. Und dann wäre ja die Frage, müssen wir denn sowas überhaupt noch machen mit so Ellbogen und nur eine oder einer kann Germany's Next Topmodel werden. Vielleicht würden sich dann solche Wettbewerbe nicht auch erübrigen. Was denkst du?
Voll. Ich finde das total interessant, weil ich weiß noch, dass auf einen Post, ich glaube, auf den ersten kam tatsächlich ein ähnlicher Gedanke. Also sowas wie, ja gut, Klassismuskritik, da geht es ja dann darum, Kapitalismus zu überwinden. Und dann denke ich mir, ja, klar, aber ich kann sagen, aus meiner eigenen Arbeit, ich finde, das sind immer zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist für mich fundamentale Kritik, wo es natürlich darum geht zu sagen, unsere Vision ist, die Systeme von Unterdrückung zu überwinden. Und dann, finde ich, gibt es aber noch etwas, das für mich pragmatischer ist, weil es einfach im Hier und Jetzt ansetzt und wir haben davon nichts überwunden, wir sind weit davon entfernt, irgendwas zu überwinden. Und ich glaube, das wäre für mich jetzt zum Beispiel mit diesen Posts die Frage, auf die ich eingehen will. Also was können wir pragmatisch im Hier und Jetzt machen? Was sind Sachen, die realistisch sein könnten? Und ich kann mir schon vorstellen, dass, sagen wir mal, Heidi Klum würde irgendwann anfangen zu sagen, ey, ich nutze meine Sendung vielleicht auch und mache einfach auch mehr Bildung, zum Beispiel zu Fettfeindlichkeit, aber vielleicht auch insgesamt zu Lookism, könnte ja auch sein. Und wie das auch verwoben ist mit unterschiedlichen Formen von Unterdrückung oder so, dass sie dann irgendwann einfach zu dem Punkt kommt, dass sie sagt, ey, ich habe es jetzt gemacht, auch als Bildungsformat und ich habe es gerne gemacht, aber irgendwie, wir sind jetzt hier auch am Ende, wir haben das Ende gemeinsam erreicht. So, also das kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, für mich ist oft die Frage interessanter, was können wir im Hier und Jetzt tun, weil wir nun mal im Hier und Jetzt sind. Ich meine, also, dass ich Rassismus überwinden will, dass ich irgendwie Sexismus und Ableismus und das alles überwinden will, ja. Und die Frage ist aber für mich trotzdem, wie können wir das in der Realität verankern?
Ja.
Vielleicht so.
Ja. Ja, wir sind ja echt noch ein ganz schönes Stückchen davon entfernt. Das Gute ist aber, an einem Tag in diesem Jahr nähern wir uns dem Ganzen. Nämlich vielleicht an dem Tag, an dem wir unseren Podcast live aufzeichnen. Vielleicht ist das ja so eine kleine, so ein kleiner utopischer, visionärer Tag, wo wir versuchen, wie es wäre, wenn wir das alles überwunden hätten. Und dann kommen wir so zusammen mit unseren HörerInnen und es wird ein fantastischer Tag.
Und mit Snacks. Weil und alles ist Snacks. Erst gut, wenn es Snacks gibt.
Genau, ich kann mir ja nichts merken, du aber schon. Welcher Tag ist das nochmal?
Das ist der 28. Juni, es ist ein Samstag und wir treffen uns schon am Vormittag. Ist es Vormittag 11.30 Uhr, ja, ne?
Später Vormittag, würde ich sagen, oder früher Mittag, irgendwie sowas. Auf jeden Fall kann man einigermaßen ausschlafen.
Ja.
Und dann nach Kreuzberg düsen und da sind wir beide und unsere Mikrofone und eben ein paar Snacks und andere Revolution- und FerienhörerInnen, also vermutlich auch andere Leute, die Revolution und Ferien haben wollen und sich wünschen und sich dafür vielleicht sogar einsetzen wollen. Und wir freuen uns, das erste Mal euch, unsere HörerInnen, zu treffen, mit euch zusammen zu quatschen. Dann müsst ihr natürlich ein bisschen auch kurz leise sein, wenn wir unseren Podcast aufnehmen. Aber danach quatschen wir dann wieder. Wie ihr euch dafür anmeldet, das findet ihr in den Sendungsnotizen.
Und vielleicht laden wir die Leute auch ein für Anrufbeantworterfragen, oder? Schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wird. Du musst jetzt sagen, was wird.
Was wird?
Oh, du kennst es nicht, ne?
Nein.
Oh nein, Leute.
Was ist denn das?
Ja, erkläre ich dir beim Live-Podcast.
Na gut. Ich muss einmal ganz kurz übrigens dazwischen grätschen und was sagen, super random. Für alle Leute, die zuhören, ich habe seit Freitag Zahnschienen drin. Das sind basically, wie heißt denn das nochmal? Guck mal, jetzt fällt mir das schon nicht mehr ein.
Zahnspange.
Eine Zahnspange. Ich habe quasi eine durchsichtige Zahnspange drin. Ich weiß noch nicht so richtig, ob mir der Status Erwachsensein und eigene Entscheidungen treffen aberkannt werden soll. Darüber muss ich noch intensiv nachdenken.
Aber es war deine eigene Entscheidung?
Ja, auch. Aber meine Zähne sind schief geworden und die Schwangerschaft und das Stillen sind schuld. Muss ich dazu sagen. Und meine Zahnreihen passen halt nicht mehr so gut aufeinander wie früher. Das stört mich enorm. Aber meine Zähne sehen eigentlich schön aus. Guck.
Deine Zähne sehen richtig schön aus.
Ja.
Du könntest so Zahnmodel werden.
Noch nicht. Frag mal die Kiefernorthopädin, die würde sagen, weiß ich nicht.
Also ich habe ja gesehen, apropos GNTM, es gibt jetzt wieder das neue Casting. Also ich würde dich vorschlagen, Josie.
Trotz auf dem Laufband in Richtung Faschismus?
Ja.
Oder wegen?
Genau.
Weiß man nicht.
Also ich finde, man hört es nicht so. Ich wünsche dir, dass es wenig Schmerzen gibt.
Es geht im Moment. Ja.
Alright, weiter geht's mit unserer Rubrik.
Revolution.
Meine Revolution heute sind meine Fingernägel. Ich habe ja, wie du jetzt siehst, weil ich es gerade in die Kamera halte, sehr, sehr schöne Fingernägel. Auch schöne Hände, muss man sagen. Also auch da.
Auch Angebote, du, GNTM.
Angebote für Handmodellage. Ich bin auf jeden Fall am Start. Und ich habe schon, also wirklich ganz, ganz viele Jahre, seitdem ich denken kann eigentlich, mag ich voll gerne so Nagellack. Und ich bin ja aber kein organisierter Typ. Das heißt, ich habe ganz oft, wenn ich zum Beispiel zur Lesung gefahren bin oder so, auf dem Weg zur Lesung im Taxi noch meine Fingernägel lackiert. Oder noch schnell zu Hause und dann irgendwie eine Jacke drüber. Und dann war die ganze Sache in der Jacke und so. Also es war wirklich Nagellack und ich einfach kein Perfect Match. Dann habe ich irgendwann natürlich auf Social Media immer mehr Leute gesehen, die sich so Gelnägel haben machen lassen. Und ich dachte so, aha, ist bestimmt scheiße für die Nägel, aber sieht geil aus, will ich auf jeden Fall mal probieren. Dann habe ich es mich ganz lange nicht getraut, weil ich fand es irgendwie auch unangenehm, in so ein Nagelstudio zu gehen, wo höchstwahrscheinlich unterbezahlte Menschen ziemlich lange am Tag arbeiten und so. Ich habe es dann trotzdem gemacht und mein Leben ist so viel schöner, seitdem ich Gelnägel trage. Das ist also jetzt mal hier eine komplette Werbeveranstaltung in dieser Rubrik für Gelnägel. Wirklich, ich liebe das so sehr. Für mich ist es, also es fängt schon an mit dem Machen. Für mich ist es sowas wie mein Yoga. Ich sitze dann da. Ich finde es natürlich auch unverschämt, wenn Leute dann irgendwie so, ganz viele Leute machen was mit ihren Handys oder hören irgendwas, finde ich komplett unverschämt. Ich sitze da einfach, schweige die meiste Zeit und guck mir das an, wie das so gemacht wird. Also für mich ist das auch wirklich so eine Entspannungsübung. Und dann sind diese Nägel ja einfach mal 4 bis 5 Wochen, ich lasse auch gerne mal so lange rauswachsen, einfach immer schön. Die sind immer schön. Ich kann damit in meinen Taschen wühlen. Ich könnte damit Holz hacken vermutlich. Hatte ich jetzt keine Lust drauf, aber könnte ich auch machen. Ich könnte Gartenarbeit damit machen. Ich kann SEX damit machen. Also einfach, man kann alles damit machen und die sind immer schön. Ich liebe das. Ich wünschte, die ganze Welt wäre so. Ich wünsche, mein ganzer Körper wäre so. Vielleicht kann ich so Gel auf meinen ganzen... Nein. Aber ich liebe das einfach. Ich bin dankbar,
das kann ich richtig gut nachvollziehen,
dass irgendjemand auf dieser Welt diese Gelnägel erfunden hat. Und das erleichtert mein Leben. Und ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn ich irgendwann in 5 Jahren mal dann doch genervt bin von den regelmäßigen Terminen und das dann alles mal abmachen lasse. Wahrscheinlich sind die Nägel dann auch geschädigt oder so. Aber das lohnt sich für mich trotzdem, weil ich bis dahin einfach eine richtig gute Zeit mit meinen Händen hatte.
Ich glaube, das wächst auch wieder raus, ist nicht so schlimm. Ich hatte, was ich gut nachfühlen kann, ist, dass die Nägel immer gut aussehen. Ich hatte nämlich eine Zeit lang mir mal Shell-Lack machen lassen und das ist ja eigentlich einfach nur so Nagellack, der als quasi UV-Lack dann ausgehärtet wird und das hält 2 Wochen. Das fand ich schon krass. Und was ich am geilsten fand, war, du kannst direkt unter den Fingernägeln haben, kein Mensch sieht's.
Ja.
Oh, das habe ich geliebt.
Ja, gut, also ich habe jetzt nicht so gerne Dreck unter den Fingernägeln, aber ich verstehe den Punkt.
Ich auch nicht, aber hast du ja, wenn du mal im Garten irgendwie rumwirst.
Ja.
Eine Frage kam mir aber schon, inwiefern sollten, weil du meinst, du hast immer schöne Nägel, egal was du machst, und dann kam Sex auf und dann habe ich mich gefragt, aber inwiefern sollte Sex dafür sorgen, dass du nicht schöne Nägel hast, unabhängig davon, ob du Gelnägel hast oder nicht?
Ja, diese Frage lasse ich jetzt mal offen.
Ferien.
Also, Mareike wollte es mir fast verbieten, das habe ich ihr schon im Gesicht angesehen. Ihre Augen haben schon so geblitzt. Und ich habe heute ausnahmsweise nämlich 2 Ferien dabei.
Ja, in einer Rubrik 2 Sachen, in der anderen keine. Ich kann so nicht arbeiten, Josie.
Ich habe diesmal extra 2 in der, weil ich in der anderen keine habe. Und dann dachte ich, ich muss ja irgendwie Ausgleich schaffen für mein Loser-Dasein. Ich habe diesmal was mitgebracht, was ich für uns beide ganz cute finde. Und zwar habe ich meinem Kind ein Buch gekauft, das heißt Das Klugscheißerchen von Marc-Uwe Kling.
Ich kenne es. Ich liebe es.
Das ist so süß, ne? Und ich habe, da ist so eine Stelle, die fand ich so gut, weil das ist bisher, glaube ich, noch gar nicht so doll rausgekommen in diesem Podcast. Aber Mareike und ich haben eine Eigenschaft, die uns vereint im Geiste. Wahrscheinlich auch noch eine andere, aber ich würde sagen, die steht relativ weit vorne. Und zwar ist das die große Kunst der Besserwisserei. Die
naja, und wir, dass beide. Wir haben beide immer recht.
Wir haben beide immer recht. Das ist sehr interessant, weil manchmal haben wir auch unterschiedliche Ansichten und wir haben trotzdem beide recht. Ich weiß nicht, wie es zusammengeht, aber es geht.
Dafür läuft es ganz gut.
Dafür läuft es ganz gut. Und ich habe, das ist so sweet, ich habe das letztens meinem Kind vorgelesen und ich musste irgendwann eine Pause machen, weil ich selbst so lachen musste, weil ich es so cute fand. Ich muss mal kurz gucken. Und zwar, ich versuche ganz kurz den Plot zusammenzufassen. Es geht um eine Familie, die in einem Haus wohnt und die Eltern, vor allem der Vater, ist besserwisserisch und die Kinder sind auch super besserwisserisch. Und dann spielen die Kinder irgendwann auf dem Dachboden und entdecken eine kleine Figur und diese kleine Figur ist das Klugscheißerchen. Und das fühlt, glaube ich, eine tiefe innere Befriedigung, wenn es Dinge verbessern kann. Auf jeden Fall sagen dann irgendwann die Kinder, ja, willst du nicht mit runterkommen? Dann können unsere Eltern dich auch sehen. Und dann sagt das Klugscheißerchen, naja, mich können nur Leute sehen, die wirklich die hohe Kunst der Besserwisserei auch beherrschen. Und die meisten Erwachsenen nehmen das überhaupt nicht so ernst, wie es genommen werden müsste. Die sagen nur mal hier irgendwie eine kleine Verbesserung und da eine kleine Verbesserung und meinen, das würde ausreichen. Und dann sagt das Klugscheißerchen Folgendes. Es sagt, ein wirklich echter Klugscheißer zu sein, ist harte Arbeit. Man muss Bescheid wissen, man muss auf Zack sein, man muss sich unerbitterlich der Korrektheit verpflichten. Und ich fand das so cute und das habe ich meiner Mutter vorgelesen, die sich auch sehr darüber gefreut hat, denn diese Eigenschaft teilen wir auch mit meiner Mutter und eigentlich meiner gesamten Familie.
Ja, ich glaube, dass die, oder ich würde die These aufstellen, dass Kinder von Klugscheißerchen auch Klugscheißerchen werden. Und es ist so witzig, dass du das Buch heute mitgebracht hast, weil ich habe es auch vor, weiß nicht, schon ein paar Monaten oder so irgendwo in einem Buchladen gesehen und war in dem Buchladen alleine, habe ein Foto gemacht und es meinem Kind geschickt und gesagt, guck mal, hier ein Buch für dich, aber eben auch für mich. Voll schön.
In unserer Familie ist jetzt der Running Gag, wenn irgendeine Person was Besserwisserisches sagt, dann zu sagen, ich bin mir sicher, du könntest das Klugscheißerchen auch sehen. Jetzt können wir alles Klugscheißerchen sehen.
Sehr schön. Danke, dass du es mitgebracht hast. Ich habe was mitgebracht, was ähnlich gute Laune macht, finde ich. Eine Serie. Und ich weiß nicht, ob das so viele Leute wissen, aber eigentlich bin ich ja weder Fan von Büchern, noch von Serien, noch von Filmen. Eigentlich von Filmen am allerwenigsten. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich ein Buch empfehle oder eine Serie oder einen Film, dann ist es richtig, richtig gut. Weil meine Ansprüche einfach sehr, 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 sehr hoch sind. Und deswegen müsst ihr jetzt alle, wenn ihr das hört, auch unbedingt diese Serie gucken, weil sie einfach wirklich, Josie, sie ist so gut. Sie heißt Hex. Kennst du die Serie?
Ich bin weiter als du.
Hast du
die
Serie
geguckt? Ich kann dir jetzt schon sagen, natürlich.
Ja, ich habe die Serie durchgeguckt.
Aktuelle Staffel. Das kann gar nicht. Bist du schon in der dritten Staffel?
Ach so, nee, das habe ich nur gesehen, dass es die irgendwo gibt. Und ich habe aber noch nicht so rausgefunden, wo es sie gibt. Okay, aber bist du also auch Hex-Fan?
Ich liebe diese Serie, sie ist wirklich sehr gut.
Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich alles gesagt, weil ich bin nämlich auch total schlecht eigentlich, so zu erklären, worum es eigentlich geht. Ich probiere es jetzt trotzdem einmal. Ja, ich probiere es ganz kurz. Es geht um Comedy. Siehst du? Also es geht um eine alte Comedy-Autorin, der so ein bisschen die Themen ausgehen und vor allem die wirklich guten Witze und nicht nur so diese Oberschenkelhau-Klatsch-Witze. Und ihr an die Seite gestellt wird eine junge Comedy-Autorin, die auch so ihre Issues hat, würde ich sagen. Und es geht darum, wie beide miteinander klarkommen. Ich finde, es ist eine Mutter-Tochter-Geschichte, ohne dass sie Mutter-Tochter sind. Also passt irgendwie auch so ganz gut so zu unseren Empfehlungen aus der Mutterfolge, also zum Beispiel Pose. So daran hat es mich so ein bisschen erinnert, so wie ist das, wenn diese zwei oder mehrere Figuren einfach nah beieinander sind und sich auch auf eine Art lieben, für die es vielleicht auch gar keine Worte gibt und aber auch manchmal hassen, was dann vielleicht auch zur Liebe dazugehört. Also ich finde es ganz lustig und gleichzeitig aber auch deep und ja, vor allem einfach auch lustig und hab's so, 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 so gerne geguckt.
Voll, ich liebe die auch. Vielleicht ganz kurz noch das. Das ist so eine Serie, nichts explodiert, nichts total Dramatisches passiert. Und die ist trotzdem deep und genau für Leute, die ab und zu mal eine Serie brauchen, die auch so kurzweilig ist, die ist perfekt, weil die Folgen sind immer so eine halbe Stunde lang.
Und ich glaube, niemals hat etwas besser in die Rubrik Ferien gepasst als diese Serie.
Darfst du das überhaupt sagen?
Ja.
Ist das nicht ein Verrat an allen anderen Dingen, die du bisher in dieser Rubrik gesagt hast?
Nein.
Naja, weiß ich nicht.
So, jetzt dein zweites.
Mein zweites. Also, Mareike, ich habe etwas gemacht, was mein Teenager-Ich wahrscheinlich als großes Loser-Dasein wahrnehmen würde. Ich war das erste Mal in meinem Leben auf einer Ü30-Party.
Wow.
Krass, oder? Und zwar, richtig lustig, eine Freundin hatte mir auf Insta, glaube ich, ein Reel geschickt zu so einer Hip-Hop-R&B-Party in Berlin. Und ich weiß gar nicht so richtig, ich glaube, das war so ein bisschen ironisch, so, guck mal, eine Ü30-Party für Hip-Hop und R&B.
Und ich bin eigentlich ja in Berlin, ganz gut.
Es war richtig gut. Und ich bin ja in Berlin groß geworden und ich war halt als Teenager super viel auf so Hip-Hop und R&B-Partys und auch unter anderem eben mit dieser Freundin, so Anfang 20 waren wir da. Und dann habe ich so, wir haben so einen Gruppenchat und dann meinte ich so, ich besorge uns jetzt Karten dafür, bitte tragt euch den Termin ein, 10. Mai, da gehen wir zusammen hin. Und dann sind wir da hingegangen und es war einfach so nice, mal wieder zu Hip-Hop und R&B zu tanzen. Ich war auch Ewigkeiten nicht mehr in einem Club, also easy 8 Jahre nicht mehr in einem Club. Und es war so nice, ich hatte so viel Spaß. Es gibt nur ein Manko und das habe ich da tatsächlich nochmal festgestellt, das klammern wir jetzt aus für diese Rubrik, aber ich erzähle es trotzdem. Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, wie viel Raum Männer in Clubs einnehmen. Alter Vater. Und ich meine, ich bin ja groß, ich bin 1,80. Und dann sind da teilweise so Dudes, die kleiner sind als ich, die mich irgendwie anrempeln. Und ich bin so, Digga, du hast mich nicht übersehen. Tu doch nicht so. Das ist echt wild. Und was ich auch interessant finde, ist, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, irgendwann kam ich dann in so einen Punkt, wo ich so war, so, oh, guck die bloß nicht an, die fühlen sich immer direkt aufgefordert, dich anzulabern. Aber darüber hinaus mit 3 Freundinnen mal wieder irgendwie unterwegs zu sein. Wir haben auch alle Kinder, es ist voll schwer zusammenzukommen. Und so alle möglichen Songs, auch so Mariah-Songs gab es auch, habe ich geliebt, also aus voller Kehle mitzusingen. Oh mein Gott, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und das, mein nächstes Etappenziel ist, auf eine 40. Party zu gehen. Nein, mein nächstes Etappenziel ist tatsächlich mit meiner kleinen Schwester auf eine Party zu gehen.
Ja. Also es klingt total gut, dachte ich erst. Und dann musste ich aber dran denken, dass ich gerade mit einer Bekannten darüber geredet habe, die auch so Anfang 40 ist und noch nicht so lang getrennt vom Vater der Kinder. Eine heterosexuelle Frau, die dann irgendwie meinte, boah, wie geil ist das denn, das Datingleben? Weil die Männer werden immer jünger, die sie datet. Und das kenne ich auch. Und dann haben wir uns irgendwie so, wir sind so auf das Alter 29 gekommen von heterosexuellen Männern, die dann irgendwie natürlich oft, also in bestimmten Bubbles natürlich auch nur, aber wahrscheinlich vor allem dann in den Bubbles, in denen wir daten, einfach ganz anders sind als, ich sag mal so, Mitte 40, Ende 40-jährige Heteromänner. Und da dachte ich jetzt eben gerade, das wäre eigentlich bei einer Ü30-Party schade, wenn diese 29-jährigen Männer, über die wir beide da gesprochen hatten, wenn die dann nicht dabei wären.
Ja gut, aber vielleicht sind dann halt 31-Jährige dabei.
Ja, okay. Marike
direkt durchgestrichen zu alt.
Nee, aber ich würde gerne, nimmst du mich das nächste Mal mit? Das klingt nämlich richtig toll.
Es war richtig toll. Es war richtig toll. Und ich meine, keine Ahnung, du kennst mich ja auch so ein bisschen. Ich trinke ja auch keinen Alkohol und so. Aber wenn du Lieder mitsingen kannst, oh mein Gott, da brauchst du keinen Alkohol, da brauchst du ja nichts. Ich hatte so viel Spaß.
Du hast jetzt nicht geantwortet, ob du mich das nächste Mal mitnimmst.
Natürlich.
Okay, gut.
Natürlich. Ich hätte nur, ich sag's ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass du mit mir auf eine Hip-Hop-Ü30-R&B-Party gehen wollen würdest. Sonst hätte ich dich direkt gefragt.
Weil du dachtest, dass ich unter 30 wäre, oder? Ja, verstehe ich.
Genau, ich dachte, du bist einfach zu jung.
Ja. Naja, also dann, gerne. Bis bald.
Playlist.
Für die Playlist habe ich einen Song mitgebracht, den ich live verpasst habe. Ich hätte nämlich ein Ticket gehabt für das Billie Eilish-Konzert in Berlin, das gerade war. Aber ich hatte übersehen, dass ich an dem Abend auch eine Lesung habe in Hannover mit Ninia Lagrande, die das moderiert hat in ihrer wirklich ganz tollen Reihe Ninia stellt vor. Also für alle Leute rund um Hannover, wenn ihr noch nichts davon gehört habt, geht auf jeden Fall mal dahin. Sie stellt da wirklich immer ganz tolle Leute vor, also zum Beispiel mich, und deren Bücher und führt einfach tolle Gespräche. Und ich finde so, Moderation ist ja so eine Sache, die kann irgendwie okay sein, die kann aber auch richtig gut sein. Und Ninia macht halt richtig gute Moderation. Deswegen war mir klar, ich kann das jetzt auch nicht absagen. Das heißt, mein Kind ist alleine hingegangen, also nicht ganz alleine, mit anderen Leuten dann, und ich bin nicht zum Billie Eilish-Konzert gegangen. Und es war so süß, weil ich das an dem Abend auf der Bühne in Hannover gesagt habe. Und ich habe dann so zu dem Publikum gesagt, Leute, bitte seid lieb zu mir, weil ihr seid quasi heute mein Billie Eilish-Konzert. Und das ganze Publikum so, oh, die hatten so voll Mitleid mit mir, dass ich jetzt wirklich da sein muss und nicht beim Billie Eilish-Konzert. Das fand ich so, es war so niedlich. Und deswegen habe ich heute einen Song von Billie Eilish dabei, nämlich Getting Older, eins meiner Lieblingslieder von Billie Eilish. Und passend dazu noch den Song quasi auf Deutsch und mit dem Texthumor, den ich an Christiane Rösinger liebe. Joy of Aging von eben genannter Christiane Rösinger, einer meiner Lieblingsmusikerinnen auf der ganzen Welt.
Ich habe letztens, oder besser gesagt, ein Freund hat mir letztens auf Insta eine Studie geschickt, oder besser gesagt, ein sehr kurz zusammengefasstes Ergebnis von einer Studie, dass Leute eigentlich am liebsten die Musik aus ihrer Jugend hören. Ich glaube, das war auch ein indirekter Vorwurf in meine Richtung, aber das ignoriere ich. Und zwar habe ich in letzter Zeit, ich weiß gar nicht genau warum, also vielleicht doch, ich weiß es doch. Und zwar fahre ich ja relativ regelmäßig nach Brandenburg und da sind wir schon immer so 2 Stunden unterwegs. Dann diskutieren wir natürlich sehr darüber, welche Musik gespielt wird und welche Leute entscheiden dürfen. Darf zum Beispiel nur die Person, die Auto fährt, entscheiden, was gehört wird, oder dürfen die anderen auch entscheiden, weil die ja für gute Stimmung für alle sorgen müssen und so weiter.
Ja, ich finde, am Entscheidungshebel sitzt tatsächlich die fahrende Person.
Ich fahre nicht, deswegen sehe ich es anders. Genau,
ich fahre ja meistens.
Genau, und wir hatten aber letztens einen Song, auf den wir uns sehr gut einigen konnten, und zwar ist das Face to Face von Daft Punk. Und dann ist mir aufgefallen, krass, ich habe schon richtig lange nicht mehr Daft Punk gehört, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte so eine Phase, so...
Ich letztens Jahre. Im Radio, beim Autofahren, das hat mich richtig genervt.
Aber welchen Song gab es da?
Weiß ich nicht mehr, aber nicht den.
Nicht Face to Face, bin ich mir auch ziemlich sicher. Und dann war das ganz cute, weil das hat sehr gut gepasst. Ich habe am Wochenende angefangen, eine Serie zu gucken auf Netflix, die heißt Forever. Und ich finde es voll schön, weil es ist eine Teenager-Liebesgeschichte zwischen 2 schwarzen SchülerInnen. Und für alle Leute, die sich so ein bisschen auskennen, auch, das sind 2 Dark-Skin-schwarze Menschen, also Colorism sozusagen, oder... Oft, sagen wir es mal so rum, oft in Liebesgeschichten mit schwarzen Menschen gibt es Lightskin-schwarze Menschen, die dann so als besonders begehrenswert dargestellt werden. Und da ist es tatsächlich ein bisschen anders, was ich total nice finde. Und das ist ganz süß, weil die Hauptfigur, also eine der Hauptfiguren ist ein Junge, ich schätze, die sind so 17, der neurodivergent ist. Auch das wird immer mal thematisiert. Und er sagt, ja, manchmal findet er es leichter, in Song zu kommunizieren als mit Worten. Und dann schickt er seinem Love Interest den Song, auch von Daft Punk, Within. Und er passt ganz gut dazu.
Voll schön. Und so hast du nochmal sehr charmant einen dritten Punkt für Ferien hier reingemogelt. Toll, Josie. Super.
Gar nicht. Hier ging es nur um Musik. Ja, ich weiß nicht, was du von mir willst.
Ja. So. Und da sind wir jetzt am Ende unserer Autofahrt. Wie ihr wisst, ich bin gefahren, Josie war Beifahrerin.
Und durfte Musik aussuchen trotzdem.
Genau, wir wechseln uns einfach ab. Das kann ja auch eine Art von Gerechtigkeit sein. Und wir freuen uns total, wenn wir uns Ende Juni, ich vergesse es da, kannst du das Datum nochmal sagen?
Es ist der 28. Juni 2025.
Wenn wir uns da sehen, im Anigo Space in Berlin-Kreuzberg. Tickets und Soli-Tickets gibt's in den Sendungsnotizen. Wir werden da sein, unsere Playlist wird da sein, die wird wahrscheinlich laufen. Mal gucken, wer dann immer so bestimmt, welche Songs gerade laufen. Also
da fahren wir beide.
Ja. Wir sehen uns also Ende Juni. Bis dahin hören wir uns aber noch mal ein paar Mal. Wie oft? Müssen wir mal gucken.
Müsste ich jetzt nachrechnen.
Genau, das Witzige war ja, dass wir angekündigt haben, dass wir nur noch 2 wöchentlich erscheinen. Genau in der Woche danach sind wir dann wieder wöchentlich erschienen. Also bei uns weiß man einfach nie. Aber danke, dass ihr uns weiterhin hört, wann immer Revolution und Ferien erscheint, dass ihr uns so fleißig auf Instagram teilt, dass ihr uns 5 Sterne gibt, wo man uns 5 Sterne geben kann, dass ihr uns bewertet, dass ihr uns Spotify-Kommentare schreibt, nachdem wir gesagt haben, dass man sie nicht, dass sie nicht angezeigt werden. Seitdem werden sie angezeigt, also keine Ahnung, was da ist, aber danke, dass ihr mit uns kommuniziert und unsere Arbeit wertschätzt auf allen Kanälen. Macht das bitte weiter so.
Und vielleicht noch ganz kurz das, weil wir jetzt mal ein paar Mal Fragen bekommen haben für Live-Podcasts. Natürlich machen wir Live-Podcasts. Also meldet euch einfach und dann sagen wir wahrscheinlich ja.
Genau, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein und wir freuen uns.
Man sieht sich. Bye.
Tschüssikowski.
Das war euer Lieblingspodcast Revolution und Ferien. Hosts Josefina Prako und Mareike Kaiser.
Schnitt Nina Potzel.
Originalmusik Tim Gerke. Sprecher Fikri Anlautentasch. Technische Unterstützung Vanessa Geinen-Bank. Cover Josefina Prako. Aufgenommen im Studio 3. Danke an alle Beteiligten für ihre Unterstützung und danke an euch, unsere ZuhörerInnen.
So, theoretisch, sag mal was.
Was? Das Issue geht nicht weg. Hä?
Such is life.